Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich lese als Grundlage für die heutige Predigt einen Ausschnitt aus dem Markus-Evangelium, eine ganz bekannte und vertraute Geschichte eigentlich, aber an der sich ganz viel Neues entdecken lässt, wirklich spannend, wenn man die einmal genauer anschaut. Und das ist die Erzählung vom Schärflein der Witwe, von dem, was die Witwe am Tempel spendet. Und diese Geschichte lesen wir im Markus-Evangelium im 13. Kapitel. Im 12. Kapitel, Entschuldigung. Jesus setzte sich der Schatzkammer gegenüber und sah zu, wie die Leute Geld in den Opferstock warfen. Und viele Reiche warfen viel ein. Da kam eine arme Witwe und warf 2 Lepta ein, das ist 1 Quadrant. Und er rief seine Jünger herbei und sagte zu ihnen: Amen, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingeworfen als alle, die etwas in den Opferstock eingeworfen haben. Denn alle haben aus ihrem Überfluss etwas eingeworfen, sie aber hat aus ihrem Mangel alles hergegeben, was sie hatte, ihren ganzen Lebensunterhalt. Soweit diese kurze Begebenheit von der Gabe der Witwe. Liebe Gemeinde, dieser Predigttext führt uns mitten hinauf nach Jerusalem, mitten hinein nach Jerusalem hinauf in den Tempel. Dort spielt das gesamte 12. Kapitel dieses Markus-Evangeliums. Eben noch, da hat Jesus diskutiert mit den verschiedensten Gruppen. Pharisäer hatten ihn in ein Gespräch verwickelt, Anhänger des Herodes waren mit dabei. Sadduzäer, Menschen der vornehmen Oberschicht, hatten ihn angesprochen, haben Jesus provoziert mit der Frage nach der Auferstehung, an die die Sadduzäer selber gar nicht geglaubt haben. Und auch mit anderen Schriftgelehrten hat Jesus sich in diesem 12. Kapitel immer wieder auseinandergesetzt. Vielleicht erwartet Jesus jetzt erneut ein Gespräch, wenn er da im Tempel sitzt. Das ist nämlich die typische Haltung des Lehrers, des Rabbis, des Schriftgelehrten. Jesus hat Platz genommen gegenüber der Tempelschatzkammer im Vorhof, der auch den Frauen zugänglich ist. Und dort gibt es 13 Opferstöcke, so müssen wir uns das vorstellen, wo dann die Gaben eingelegt werden, jeder Opferstock jeweils für einen anderen Zweck. Also 13 Opferstöcke für unterschiedliche Spendenzwecke gibt es dort. Jesus hat eigentlich keinen Grund zum Klagen, wie er da sitzt und die Leute beobachtet, was sie spenden. Die Priester als Verwaltungskräfte können eigentlich auch nicht klagen. Viele Reiche legen viel ein, schreibt Markus. Die Wohlhabenden nehmen ihre Verantwortung wahr. Sie spenden in Abhängigkeit vom Einkommen. Das ist genau das, was wir heute machen, wenn wir Steuern zahlen. Die werden auch in Abhängigkeit von unserem Einkommen und Vermögen werden die berechnet. Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen, so schreibt es Lukas. Und den Reichen in Jerusalem muss man das nicht erst sagen. Sie geben reichlich und durchaus auch nach dem Maß ihres Vermögens. Soweit also eigentlich alles gut an diesem Tag. Und dann kommt diese arme Witwe. 2 Geldstücke legt sie ein, 2 Lepta. Luther übersetzt an dieser Stelle mit dem sprichwörtlich gewordenen Schärflein. Es ist nicht viel, aber es ist das, was sie hat, das, was sie hat zum Leben. Nach dieser kurzen Erzählung geht sie offensichtlich weiter, die Frau. Ich stelle mir vor, vielleicht hat sie noch gar nicht einmal bemerkt, dass sie da beobachtet wurde. Und sie ahnt ganz sicher nicht, dass von ihr einmal Mahnung und Vorbild für immer ausgehen wird, dass wir heute noch 2000 Jahre später über diese Frau hier uns austauschen. Denn Jesus ruft die Jünger zu sich. Er macht sie aufmerksam. Er lehrt unterstreicht, weist hin, und das mit sehr gewichtigen Worten. Amen, ja wirklich, passt auf. Diese Frau hat mehr hineingelegt als alle, denn alle haben von ihrem Überfluss gegeben, sie aber gab das, was sie zum Leben hatte. Eigentlich ist der Tempel ja der Ort, wo die Witwen ihren Lebensunterhalt empfangen. Diese Witwe aber kehrt die Verhältnisse um. Sie schenkt alles hin, sie gibt alles hin. Die ungewöhnliche Wendung, wenn man es wörtlich übersetzt, heißt es hier, sie gibt ihr ganzes Leben. Die orientiert sich an der Formulierung des Hauptgebotes, Gott sei zu lieben aus ganzem Herzen, heißt es, ungeteilt aus ganzem Herzen. Und so daran erinnert diese Formulierung, dass sie ihr ganzes Leben hingibt. Dieses Tun der Witwe beschämt uns als Leserinnen und Leser dieser Szene, denn wer von uns würde das ihr gleich tun? Wer von uns würde tatsächlich alles hergeben, wirklich nichts zurückbehalten? Zum Glück, sagt Jesus hier an dieser Stelle nicht das, was er nach dem Gleichnis des barmherzigen Samariters sagt, gehe hin und tue desgleichen. Eigentlich war die Witwe die Beschämte in dieser Situation. Wir müssen uns das so vorstellen, wer am Jerusalemer Tempel etwas spenden wollte, der überreichte das Geld einem Priester. Und dieser gab laut und vernehmlich die Höhe der Gabe und deren Zweck bekannt. Die Priester bestimmten dann, ob das Opfer für den gewählten Zweck ausreichte oder ob es vielleicht sogar umgekehrt, das gab es natürlich auch, zu reichlich war und was dann mit dem Geld geschah, was höher war, als das Opfer eigentlich üblich ist. Und dann prüfte er noch, ob das Geld echt war und ließ dann den Betrag in den zweckgebundenen Opferstock von diesen 13 Opferstöcken, die es dort gab, werfen. So müssen wir uns das vorstellen. Das hat also nichts damit zu tun, wie wir unsere Kollekte sammeln. Das Geld verschwindet in einem kleinen Schlitz. Niemand sieht, was der andere gegeben hat, sondern das Spenden dort am Tempel war tatsächlich etwas Öffentliches. An der Bekanntgabe der Gabe allein war überhaupt nichts Anrüchiges. Das kennen wir heute im Grunde immer noch genauso. Wir sehen das regelmäßig in der Zeitung, wo sich manche Spender mit so einem überdimensionalen Scheck abbilden lassen, auf dem der gespendete Betrag gut sichtbar ist. Tue Gutes und rede darüber, heißt das heute. Jetzt könnt ihr euch aber vorstellen, wie das im Tempel war, wenn man nur wenig zu geben hatte und alle Welt hörte, was man da bezahlt hat. Das war ein richtig peinlicher Augenblick. Betuchte, reiche Leute ließen sich für ihre großzügigen, hohen Opfer bestaunen und bewundern, und arme Leute, wie unsere Witwe hingegen, die mussten wegen so kleiner Summen oft den Spott der Priester ertragen. Da kam eine arme Witwe und warf 2 Lepta ein. Und das wurde dann laut vom Priester hinausposaunt und manchmal sogar noch abschätzig kommentiert. Wie peinlich war das für unsere Witwe. Das ist übrigens der Grund, weshalb Jesus überhaupt da wissen konnte, was diese Witwe gegeben hat, wenn er da am Opferstock sitzt. Jesus wirkt dieser Peinlichkeit aber entgegen. Der Darstellung des Priesters stellt er eine Gegenöffentlichkeit entgegen. Er ruft die Jünger zu sich: Amen, ich sage euch, diese Witwe hat mehr eingeworfen als alle, die etwas in diesen Opferstock eingeworfen haben. Rein rechnerisch stimmt das natürlich nicht. Vorher heißt es ja noch, viele Reiche warfen viel ein. Aber Jesus preist das Verhalten der Witwe als besonders. Im Heiligtum, in der Nähe des Heiligen, da gelten eben andere Maßstäbe als draußen. Geld und Geltung hängen in unserer Welt oft eng zusammen. So wie der Volksmund auch sagt, hast du was, dann bist du was, und umgekehrt, hast du nichts, dann bist du nichts. Wo solche Sätze regieren, da kann es schnell gnadenlos zugehen. Und dem widerspricht Jesus ganz entschieden. Der Wert eines Menschen und das, was ein Mensch für die Gemeinschaft tun kann, der hängt nicht von seinem Reichtum ab. Jeder kann, jetzt kommt eben das Sprichwort, sein Schärflein beitragen zum großen Ganzen. Jesus geht es mehr als um die Gabe einer möglichst großen Geldsumme. Jesus geht es um mehr als nur um die Gabe einer möglichst großen Geldsumme in den Opferstock. Jesus lenkt unseren Blick auf die Person, die gibt, auf ihre Existenz, auf ihr Dasein. Seht die Witwe an, sie gibt mehr, als sie sich wirtschaftlich eigentlich leisten kann. Im Grunde ist so ein Verhalten ja ganz und gar unvernünftig, was sie tut, aber es ist doch gut und richtig, weil sie sich bei ihrem Geben offensichtlich nicht selbst im Blick hat, sondern ihren Blick auf andere und auf anderes richtet. Ihr Geben ist ein Liebes- und Solidaritätsbeweis Menschen gegenüber, die in Not sind. Und es ist ein Liebes- und Vertrauensbeweis gegenüber Gott. Und dieser doppelte Beweggrund, der macht ein Opfer aus, das diesen Namen dann auch wirklich verdient. Ich möchte euch gerne einmal vor Augen stellen, um welchen Betrag es hier geht, was diese zwei Lepta eigentlich sind. Ein Lepton war eine Kupfermünze, gerade einmal so groß wie ein mittlerer Fingernagel, also wirklich sehr klein und wog 1 oder 2 Gramm. Das war damals natürlich noch nicht so geeicht, wie das heute bei uns ist. Das ist ungefähr vom Gewicht her so groß oder so schwer wie bei uns heute ein 5-Repler. Lepton war die kleinste Währungseinheit im griechischsprachigen Teil des Römischen Reiches. Und Markus erläutert den Wert von 2 Lepta noch, indem er sie umrechnet ins römische Währungssystem, damit seine Leser sich den Wert besser vorstellen können. Das Lepton ist die kleinste griechische Münzeinheit und der Quadrant ist die kleinste römische Münzeinheit. Quadrant war eine Bronzemünze und die wog etwa 3,5 Gramm. Das ist also bei uns heute zwischen einer 10- und 20-Rappen-Münze ungefähr. Von einem Lepton konnte die Witwe sich in einem öffentlichen Badhaus waschen gehen oder knapp 2 Scheiben Brot kaufen. Das heißt, 2 Lepta, damit konnte sie sich morgens frisch machen und hat noch etwas zum Essen für den Tag kaufen können. 128 Lepta, also die 64-fache Summe, ergeben 1 Denar. Und 1 Denar war das, was üblicherweise früher ein Arbeiter als Tageslohn hatte. Wenn man das jetzt auf heute in unsere Zeit umrechnen würde, müssen wir von einem Wert ausgehen von ungefähr 1,5 Franken, so habe ich das mal überschlagen. Das ist also das, was die Witwe hier gibt und das ist das, was sie überhaupt zur Verfügung hat. Aber es ist ganz egal, in welcher Sprache oder in welcher Währung wir auch rechnen, es bleibt einfach wenig. Es ist wenig und es bleibt wenig, aber für sie war es alles, was sie an Bargeld überhaupt besaß. 2 kleine Kupfermünzen gibt sie her. Dass es 2 sind, das betont übrigens, dass sie wirklich alles hergegeben hat. Sie hätte ja bei dieser Konstellation auch sagen können, 1 für Gott und 1 für mich. Und es wäre immer noch sehr freigebig gewesen, wenn sie 50% ihres Geldes gegeben hätte. Man hat damals den Zehnten, also 10% gegeben. Sie hätte selbst, wenn sie nur 1 Münze gegeben hätte, hätte sie das 5-fache gegeben, was damals üblich ist. Aber nein, sie gibt beide her, das betont also, dass sie wirklich alles gibt. Damit macht sie sich selbst zur Bettlerin. Sie macht sich zu einer, die gänzlich abhängig ist von dem, was ihr täglich geschenkt wird. Diese Geschichte zeigt in der Witwe also einen Menschen, der sich vollständig auf Gott verlässt. Die Witwe ist nicht auf die Sicherheit des Geldes angewiesen. Sie braucht auch nicht die Sicherheit ihrer Lebensplanung, dass sie weiß, wie sie diesen Tag überstehen soll, sondern sie gibt sich selbst ganz in die Hand Gottes. Und sie wird nicht verhungern. Sie wird nicht untergehen. Die Gebote Gottes, die sich der Witwen und Waisen, der Angstvollen und Bedrängten annehmen, die ganze Tora, die zu einem ausreichenden sozialen Netz geführt hat, damals die Witwe vertraut darauf. Sie lebt in der Gewissheit, dass sie getragen ist von denen, die Gottes Willen tun. Sie gibt alles und sie vertraut, sie wird leben aus dem Willen und der Weisung Gottes. Die Witwe lebt also die Freiheit ihres Glaubens und das ganz ohne irgendeine Berechnung. Das, was sie macht, das erinnert an ein anderes Wort von Jesus, das er in der Bergpredigt gesagt hat, wo er gesagt hat, seht die Vögel unter dem Himmel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Sie vertraut sich und ihr Leben ohne Vorbedingung Gott an. Und über diesen Glauben staunt Jesus und sagt das seinen Jüngern und auch uns heute. Lassen wir uns von ihr herauslocken aus unseren Sorgen und unseren ökonomischen Rechnereien? Lassen wir uns herauslocken aus unseren traditionellen Horizonten der Lebenssicherung, Lebensversicherungen und des Misstrauens gegenüber der Zukunft? Entdecken wir doch lieber unsere eigenen Fähigkeiten zum Vertrauen, besonders da, wo wir angesichts unserer Lebenssituation arm oder unfähig uns fühlen. Gott macht uns Mut zu kleinen, unscheinbaren Schritten im eigenen Leben. Und wer so anfängt, im Machtbereich des Heiligen zu leben, der erlebt Freiheit. Freiheit ist hier also keine Sache des Geldes. Wer genug Geld hat, lebt in Freiheit, ist frei, ist nicht abhängig, sondern Freiheit ist hier eine Frage des Glaubens. Und genau darin hat die Witwe mehr gegeben als alle zusammen. Und diese Frau lebt von der völligen Hingabe an Gott. Und ich denke, es ist kein Zufall, dass diese Geschichte von Markus am Schlussteil seines Evangeliums steht, nämlich kurz bevor er vom Leiden Jesu erzählt. Vielleicht hat die Witwe ja sogar mit ihrer Selbsthingabe und ihrem Gottvertrauen Jesus selbst gestärkt, diesen Weg jetzt zu gehen, sich selbst ganz hinzugeben. Es kommt also nicht darauf an, wie viel wir gegeben haben, sondern es kommt auf das an, wie viel wir zurückbehalten. Die arme Witwe, die hat nichts zurückbehalten. Das zeigt Jesus denen, die ihm nachfolgen. Und bevor die Passionsgeschichte beginnt, sind eben diese ganzen Diskussionen, das Markus-Evangelium verhandelt die Frage der Nachfolge. Es geht in diesem ganzen Kapitel um das Thema Hingabe, Nachfolge, sich selbst zur Verfügung stellen. Jesus sitzt also nicht dort am Opferstock mit Kalkül, um mal zu schauen, was Gott uns wert ist, sondern umgekehrt in der Wertschätzung gegenüber dieser armen Witwe lässt er sein eigenes Herz schauen. Er lässt uns schauen, was wir ihm wert sind. Mit dieser kleinen Geschichte vom Schärflein der Witwe endet im Markus-Evangelium der Bericht vom direkten Wirken Jesu unter den Menschen. Jesus wird bald selbst alles geben, was er hat. Er wird sein Leben geben und seine Liebe zu den Menschen wird ihn das Leben kosten. Jesus opfert nicht bloß den Lebensunterhalt eines Tages, er opfert sich selbst. Wo es im Leben hart auf hart kommt, da gibt es immer wieder Menschen, die bereit sind, sich für andere zu opfern. Das ist ja auch etwas, was wir gerade jetzt in diesen Zeiten erleben, wo Menschen sich aufopfern in Gesundheitseinrichtungen, in Labors, in Entscheidungsgremien und an vielen anderen Stellen werden zurzeit wirklich große Opfer gebracht, damit wir irgendwie durch diese Krise kommen. Ihre Liebe und ihr Mut werden zur Lebensquelle für diejenigen, für all die Menschen, die dadurch gerettet werden. Zum Glück sind eigentlich nur selten so große Opfer von uns gefordert. Und ich finde, umso mehr Respekt gebührt denen, die bereit sind, wirkliche Opfer für uns und die Gesellschaft zu bringen. Dafür, wofür es sich zu sterben lohnt, lohnt es sich erst recht zu leben. Für die Liebe, für das Mitgefühl, für das gemeinsame gesellschaftliche und auch kulturelle Überleben. Das ist mehr als ein reines Geben um des Gebens willen. Das ist ein Geben, das mich in Beziehung zu Gott bringt und in Beziehung zu meinen Mitgeschöpfen. Das ist ein Geben, das mich aus der Fixierung auf mich selbst löst. Es ist ja gut, dass die Reichen viel geben, aber auch ich kann geben, kann teilen. Geben, weil ich spüre, dass Gott es gut mit mir meint. Geben, weil ich ihm dafür danken möchte. Das geben, was ich geben kann, nicht mehr, aber eben auch nicht weniger. Ich kann Geld geben, vielleicht opfere ich aber auch Zeit und Engagement für eine Sache, die mir sinnvoll erscheint. Auch damit kann ich mich einbringen, kann ich mich dafür einsetzen, dass es nicht nur mir und den meinen gut geht, sondern auch anderen. Der heutige Sonntag in der Passionszeit des Kirchenjahres, der heißt Oculi, das heißt übersetzt Augen sehen. Gottes Augen sehen auch das Unscheinbare in unserem Leben, sehen auch unseren guten Willen, die kleinen mutigen Schritte, den ganz besonderen letzten Groschen. Und deshalb wünsche ich uns an diesem Sonntag Oculi, dass uns die Augen geöffnet werden. Lassen wir uns befreien von dem Versuch, in unserem Leben alles kalkulierbar und vorhersehbar zu machen, und haben wir den Mut, auf Gottes Führung zu vertrauen. Sehen wir uns als Menschen, die Gott nicht alleine lässt und schon gar nicht in den Zeiten, wie wir sie im Moment erleben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, dieser Friede halte und bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.